Sta scendendo. Also wir haben ja sonst keine Probleme. Im Gegenteil. Wir haben also so viel an Reichtum geschenkt bekommen, aber ein Problem haben wir. Wenn wir tatsächlich die Gruppe teilen wollten und auch sollten, dann benötigen wir liebe Sonntagsschulhelfer. Also ich möchte einfach ermutigen, eine neue Generation von dem Wort Gottes begleiten zu können. Denk mal darüber nach. So, meine lieben Geschwister, liebe Freunde, das Thema für heute Morgen ist bekannt: Pfingsten, ein Anbruch von einer weltallumfassenden Erneuerung. Nichts ist in dieser so vergänglichen und dem Ende entgegenstürzenden Welt so stabil, so sicher, so gewiss, so zuverlässig, so unerschütterlich als sein geschriebenes Wort. Die christliche Welt feiert ja heute Morgen das Pfingstfest als Ursprung der Kirche. Es wird auch genannt das Fest des Heiligen Geistes. Und das wisst ihr, dass ich ein sehr kritischer Bibelleser bin und ich mich selbst auch sehr kritisch hinterfrage, frage ich fast bei jedem Satz manchmal nach. Seit wann wird denn überhaupt das Pfingstfest gefeiert? Oberflächlich könnten wir sagen, seit 2000 Jahren. Nein, nein, das Fest ist viel, viel, viel älter und gehört zu den 12 Festfeiern, die das Volk Israel zu feiern hatte. In der hebräischen Sprache wird es als das Shavuot, das Erntefest, gefeiert, weil da die ersten Weizengarben eingebracht werden konnten. Und sie feierten dieses Fest ganz genau 50 Tage, nicht nach Ostern. Ich werde das Wort kaum in den Mund nehmen. 50 Tage nach dem Passa. Als eine Offenbarung mit den 10 Geboten durch Mose am Berg Sinai. Dies geschah nach der Befreiung durch Mose am Berg Sinai, also Befreiung aus Ägypten. An diesem Tag dankten die Juden Gott, dass sie berufen sind, seinen göttlichen Willen empfangen zu haben. Genau 50 Tage zuvor feierte ja das Volk Israel, insbesondere die Orthodoxie, das Passafest als Erinnerung des Auszuges aus Ägypten. Und sie feierten es als Erinnerung und zum Gedächtnis, als ewige Satzung dem Yahweh, ihrem Gott. Passa. Damals rettete er sie mit großer Macht aus der Bedrängnis der Ägypter heraus. Und Yahweh sprach zu ihnen, 4. Mose 9, die Kinder Israels sollten das Passa feiern zu seiner bestimmten Zeit, am 14. Tage in diesem Monat, zwischen den zwei Abenden, sollte er es feiern zu seiner Bestimmung oder zu seiner bestimmten Zeit, nach allen seinen Satzungen und nach allen seinen Vorschriften. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so bringet die Erstlingsgabe eurer Ernte zum Priester und er bringt sie dann in den Tempel. Das war der große Ruhe-Sabbat. Davon lesen wir ja auch im Neuen Testament. Jener Sabbat, neben dem Wochensabbat, war sehr groß. Dann wurde anschließend diese auserwählte Erstlingsgabe vor dem Herrn gebracht. Wir sehen also, wie symbolisch die Bedeutung auf Christus hindeutet, den Erstling. Aus einem erstorbenen Weizenkorn sind viele geworden. Und aus den vielen Körnern wird dann Mehl gemahlen, woraus die Erstlingsbrote gebacken werden. Zuerst steht die Erstlingsgabe am Passafest durch Christus Opfer und Auferstehung fest. Und diese weist dann hin auf das Fest der Erstlingsbrote. Das ist Pfingsten. Pfingsten auf Deutsch 50. Es ist durchaus nichts Neues, was wir uns heute Morgen zu sagen haben. Aber es ist notwendig, in dieser so verwirrten Welt die Heilswege Israels und der Nationengemeinde klar zu definieren. Wenn wir uns nicht von einer gefährlichen Geistesflut in allerfrömmsten Gewande hinwegspülen lassen wollen, ist eine heilsgeschichtliche Schau und gerade was Pfingsten angeht, unumgänglich. Und deshalb fragen wir schon, was ist Pfingsten und wohin gehört es im Ablauf der Zeit- und Heilsgeschichte? Sollte die Nationengemeinde dieses Fest auch feiern und zu ihrem Fest machen? Heutzutage sind ja fast alle Gemeinden von einer unheimlichen Lauheit, Trägheit, Bequemlichkeit und Schlafsucht befallen. Also auch Kinder Gottes. Dass sich kaum noch einer vom Stuhl rührt. Corona mit seinen Berührungsängsten. Tja, wo man sich nicht treffen und begegnen sollte, tut ja das Übrige. Formen ohne Kraft, Rahmen ohne Inhalt, gut gepflegte Tradition bis hin zur Erstarrung. Wäre da nicht ein erneutes Pfingsten das Dringendste, wofür wir beten sollen? Ja, liebe Geschwister, ich habe Situationen erlebt, wo sich Brüder verabschiedeten. Sie müssten unbedingt nach Wuppertal, um die ganze Nacht zu beten, dass diese Stadt bekehrt würde. Ich sage zu ihnen, die Fahrt, die kannst du dir sparen, weil diese Nacht umsonst ist, weil Gott nicht heute ganz Wuppertal retten will. Ja, da hört man ja lautstark zurück zur Urgemeinde. Ich hatte einen Bruder aus Österreich. Was hat er mir geschrieben? Es gibt keinen anderen Weg als wieder zurück zur Urgemeinde. Wisst ihr, was das bedeutet? Es klingt ja sehr fromm. Die Urgemeinde hat dann alles verkauft. Es gab kein Privateigentum mehr. Wollen wir dort wieder hin? Das wäre eine einzige Katastrophe. Ja. Ja, oder wie es auch in vielen Gesangbüchern steht und gesungen wird. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis vor dem Herrn. Man betet sogar zum oder den Heiligen Geist selbst an. Für mich ist der Heilige Geist keine Person, sondern die wesenhafte Energieausstrahlung unseres Gottes und Vaters mit Personalcharakter. Man singt und singt und singt und singt, dass auf dieser armen Erde unter deiner Christenschar wieder einmal Pfingsten werde, Herr, das mache gnädig wahr. Ihr sieben Fackeln vor dem Thron, geh aus vom Vater und dem Sohn, erbarmt euch über unser Land und steckt es überall in Brand. Sollen wir, ich frage nochmal, sollen wir Tage und Nächte lang im Gebet verharren und dies von Gott erflehen? Sollten wir Kettengebete ansetzen? Und um ein neues Geistesfeuer zu bitten? Viele, viele Gemeinden singen ja mit Pfingsten. Und wir haben es ja auch getan. 6 Wochen lang nach Pfingsten. Das Lied, O Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Jahrzehnte waren solche Lieder gesungen. Obwohl man den Heiligen Geist schon lange in sich trägt. Manche Gemeinden 100 Jahre existieren und singen jede Pfingsten, O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Das ist dasselbe, wenn, Wir haben nicht großen Reichtum, aber wenn das Größte, was wir besitzen, wenn das ich der Claudia schenken würde und die Claudia würde jeden Tag anrufen, Fadi, wann kriege ich denn endlich das Geschenk? Hat sie schon längst bekommen. Das ist eine solche Demütigung von einer Realität. Sollten wir darüber nachdenken, was wir da machen. Hat die Gemeinde, die kurz vor ihrer Vollendung steht, wirklich ein neues Pfingsten zu erwarten? So fragen nicht nur wir, sondern da hat schon Ströder vor 100 Jahren danach gefragt. Und hat sogar ein Büchlein geschrieben. Ich habe es draußen ausgelegt. Ja, er beantwortet diese Frage sehr eindeutig. Aber gelernt hat man nichts. Wir fragen ganz konkret, ging damals zu Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes eine jahrhundertlange Prophetie in Erfüllung? Und wir fragen gleich noch, was wurde denn prophezeit? Und was ging in Erfüllung? Ja, liebe Geschwister, wir schauen uns mal klein wenig den historischen Hintergrund an und lesen zu diesem Text aus Jesaja: Dich, Israel, habe ich erwählt und ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und meinen Segen legen auf deine Sprösslinge. Und zu dem nun uns bekannten Joel-Text, Kapitel 2, ich lese nach der unrevidierten Elberfelder, und danach, nach diesem, wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, über alles Fleisch, sodass eure Söhne, Töchter prophetisch reden, eure Ältesten und Offenbarungen Träume haben, eure jungen Leute Gesichter schauen, ja, über die Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und will Wunderzeichen am Himmel und auf Erde erscheinen lassen, nämlich Blut, Feuer, Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe denn der Tag Jahwes, im Neuen Testament Tag des Herrn, kommt der große und furchtbare. Liebe Geschwister, wenn das möglich ist, und wir diesen Text im Zusammenhang lesen, das heißt, was vorher und nachher geschrieben ist, dann müssen wir uns fragen, was ist da eigentlich vor 2000 Jahren zu Pfingsten abgelaufen und geschehen? Denn hier passt ja eine ganze Menge nicht zusammen und blieb unerfüllt. Es wird uns bei dem Lesen des Textwortes aus Joel klar, dass dieses Zeugnis nicht auf Pfingsten vor 2000 Jahren hinweist, sondern die allerletzte Zeit am Ende dieses Äons Zeitalters Gültigkeit hat. Es ist eine Prophetie, die Jahrtausende überspannt und die uns zum Abschluss des Äons hinführt. Ich lese einige Zeugnisse. Und es ist wichtig zu wissen, dass wir in diesem Rahmen dann denken lernen und manches auch neu einzuordnen müssen. Hesekiel 39, ich werde mich des ganzen Hauses Israel erbarmen, werde sie aus den Völkern zurückbringen und aus den Ländern ihrer Feinde sammeln. Und ich werde mich an ihnen heilig erweisen vor den Augen vieler oder der vielen Nationen. Das ist doch für uns vor Augen stehende Prophetie. Jahrtausende haben die Väter geschaut, wo sich da etwas verbirgt. Und jetzt fangen einige Stämme an, sich nach Israel zu bewegen. Und sie werden wissen, dass ich Jahwe, ihr Gott, bin, indem ich sie aus den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land zurückführe und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Also was dort da noch für eine Bewegung kommt, denn die meisten Israeliten sind ja noch außerhalb. Die wohnen nicht in Israel, die sind außerhalb. Ich weiß gar nicht, wie viele in Deutschland heute noch leben. Nach Hitler waren es ganz wenige. Ja, Ich werde sie in das Land zurückführen und keinen von dort übrig lassen. Und ich werde nicht mehr mein Angesicht vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Noch eine Stelle, Sacharja. Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und nun erfahren wir auch, zu welcher Zeit das hineingeschrieben ist. Und sie werden auf mich blicken, zu mir hin, den sie durchbohrt haben. Das ist die sichtbare Wiederkunft Christi. Als Messias, der auf dem Ölberg wiederkommt. Oder noch ein Zeugnis aus Jesaja 44, denn ich werde Wasser ausgießen auf das Dürftige und Bäche auf das Trockene. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Das letzte Zeugnis aus Hesekiel 36. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Herz hineinlegen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin. Ich öffne eure Gräber und euch aus euren Gräbern lasse ich heraufkommen. Mein Volk. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebt und werde euch in euer Land setzen. Liebe Geschwister, das hängt dazu zusammen, ja? Und viele im Dritten Reich wollten ja Israel ganz woanders ansiedeln. Grönland oder in Madagaskar, aber ja nicht im Land der Väter. Ja nicht. Wenn schon, dann dort. Weil Gott es so verheißen und geschworen hat. Ich werde euch in euer Land setzen, liebe Geschwister. Und diese Generation, die ist Zeuge von dem Geschehen, was Gott angefangen hat. Die Söhne Israels nach Eretz Israel, dem Land, zu führen. Und nicht einer wird zurückbleiben. Ich werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe geredet und es getan habe, spricht Jahwe. Natürlich fragen wir zurück, für wen gilt denn diese Verheißung? Und an wen ist sie gerichtet? Das ist ja dringend. Also was, ich sag mal, das liegt in der Natur. Ich. Und wenn wir gläubig werden, hält das nicht auf. Da denken wir auch, es muss alles, was aufgestellt ist, zu uns gehören. Kleine Kinder wissen ja. Jeder Gegenstand, der irgendwo in der Stube herumsteht, gehört ihnen. Und wenn da mal ein Kind, ein Freund kommt und beansprucht das, da werden kleine Kinder ganz wild und manche Gläubige auch. Die denken, sie müssen sich überall hineinlesen, was da steht. Nein, es steht eindrücklich da, unauswechselbar. Es geht um das Volk und es geht um das Land. Haben wir nicht jahrtausendelang maßlos die Schrift vergewaltigt und Verheißungen versucht, für uns erfüllbar zu machen, Zusagen Gottes, die wo ganz anders hingehören und dort ihre Erfüllung haben werden. Eine biblische Aussage, falsch gepredigt und falsch gelebt, wird auch nach jahrtausendlanger Tradition nicht zu einer gültigen Wahrheit. Wir haben viel zu tun. Und ich weiß nach so einer langen Glaubensstrecke, von wie vielen Gewohnheiten und Tradition man sich da lösen muss. Es steht unzweideutig hier im Hesekiel-Text, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes mit der Rückführung Israels aus der Gefangenschaft der Nationen zusammenhängt und mit der Wiederkunft ihres Messias in Verbindung steht. Und es ist ja sehr bedeutsam, dass diese Pfingstpredigt oder Pfingstvision von einem Joel mit einem danach oder einem nach diesem beginnt. Unterstreichen. Viel unterstreichen. Damit wir das nicht überlesen. Wir müssen uns anhand des Textes darüber klar werden, dass Joel nicht das Pfingsten im Jahre 30 zum Gegenstand seiner Prophetie hat. Naja, er schaut eben über ein großes Zeittal, einen Zeitbogen hinweg in die letzten Tage beim Abschluss dieses jetzt noch existierenden Äons oder Zeitalters. Die Kapitel 2 und 3 in Joel geben unverständlich eine Antwort darauf, was wir mit Pfingsten zu verstehen haben. Ja, nun haben wir aber doch das Thema gesetzt Pfingsten. Der Anbruch einer weltallumfassenden Erneuerung. Wie sollen wir das verstehen? Es ist unerlässlich, wenn wir prophetisches Wort verstehen wollen, dass wir nicht alles auf einmal in Erfüllung gehen lassen. Grundsätzlich, liebe Geschwister. Das heißt, es gibt oft eine mehrfache Erfüllung des verheißenen Gotteswortes. Wir nennen das Vorerfüllung oder auch Teilerfüllung. Und dann gibt's die Voll- und Ganzerfüllung. Und in unserem Fall wird es auch so von Petrus verstanden und der Gemeinde zu Pfingsten mitgeteilt. Wissen wir alles. Aber es muss einmal etwas auseinandergefaltet werden. Und dazu sind eben auch Versammlungen da, wo wir zusammenkommen. Da lesen wir in der großen Pfingstpredigt von Petrus. Petrus aber stand auf mit den Elfen. Er hob seine Stimme. Er und die Elf sind 12. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Juda und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund und nehme zu Ohren meine Worte, denn dies sind nicht trunken, wie ihr meint, denn es ist ja die dritte Stunde, wissen wir, danach, der Orient rechnet nicht von Mitternacht 12, sondern die rechnen von früh um 6. Bis abends 6. Und da wird die dritte Stunde von 6 ab, es ist um 9 Uhr. 9 Uhr, die sind doch nicht besoffen, nein, sondern hier wird erfüllt, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Jetzt wird's ganz interessant. Aufgepasst. Er zitiert hier den Joel-Text. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Ja, und es geschieht etwas ganz Eigenartiges. Der Petrus verändert den Text in Joelbrief. Das darf man doch nicht machen. Das darf man nicht machen. Und doch hat es den Heiligen Geist gefallen, die Petrus, dieser Veränderung in Satz zu geben. Er hat etwas Grundlegendes geändert, abgeändert. Ja. Und da lesen wir, in den letzten Tagen spricht der Herr, dass ich nicht meinen, sondern von meinem Geist ausgieße. Das ist die Änderung. Da hat der Petrus ein Wörtlein eingefügt. Darf man nicht machen. Aber der Heilige Geist, so wissen wir, hat es ihm ins Herz gegeben. Von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien. Jünglinge werden Gesichter sehen und die Älteste Träume haben. Sogar auf meine Knechte und Mägde werde ich jeden Tag von meinem Geist. Bitte in unserer Bibel unterstreichen. Ist wichtig zur Klärung und Verständnis, wo wir eigentlich dieses Pfingstfest hingehen sollen. Dieses von ist wirklich enorm wichtig und zu beachten. Es besteht nämlich ein ganz großer Unterschied, ob ich von einem Erbteil einen Teil kriege oder das Ganze. Oder ja, wir haben Geburtstag und bekommen statt eine Torte, sondern nur ein Stück von dieser Torte. Ist doch ein Unterschied. Verstehen wir doch. Deshalb gab es zu Pfingsten vor 2000 Jahren nur den Anbruch. Nur eine Vor- und Teilerfüllung von der prophetischen Schau eines Joel und der gesamten Propheten. Nur ein kleines Stück, wo Gott die Tür öffnete. Die Voll- und Ganzerfüllung wird erst am Ende des Äons und der kommenden Äone geschehen. Und die Adressaten waren, da brauchen wir doch auch gar nicht groß rum zu diskutieren und etwas hineinzudeuten versuchen. Die Adressaten waren vor 2000 ganz allein das auserwählte Volk Israel. Bis ich das mal mitbekam, weil man uns da so von Kind auf, da waren alle, aus aller Welt waren da Leute zusammen zu Pfingsten. Da habe ich gedacht, ja, das Pfingsten ist etwas, was die ganze Welt angeht. Von wegen. Ja, da war nicht die ganze Welt versammelt. Das ist ein schwerer Irrtum, denn nur Juden und Israeliten aus dem ganzen 12-Stämmevolk waren vertreten. Ich weiß, 40 Jahre, 50 Jahre habe ich in Zwönis einmal einen Dienst getan und habe darauf aufmerksam gemacht. Da waren eine Brüder, die waren so wütend, die konnten das nicht fassen. Pfingsten nur für Israel? Nein, hier steht es doch da. Steht alles außer Welt, enden waren sie. Nicht richtig gelesen. Ja, Apostelgeschichte 2 lesen wir. Ihr Männer von Israel, es sei euch bekannt und dem ganzen Haus Israel, dem 12-Stämmevolk, um ihnen Buße und Vergebung der Sünden zu predigen. Denn euch ist die Verheißung und euren Kindern und allen Zerstreuten, die in der Ferne sind. Ja, da fragen wir natürlich, habe ich ja auch gemacht. Ich habe die gleiche Entwicklung durch. Die Fernen, das sind wir, die Nation, von wegen. Von wegen. Da lesen wir zum Beispiel, das hat mit Nationen überhaupt nichts zu tun. Der Prophet Daniel gibt hier eine sehr klare Antwort. Wer die Fernen sind, dein, o Herr, ist die Gerechtigkeit, unser aber die Beschämung des Angesichtes, wie es in den Tagen ist, der Männer von Juda und Bewohner von Jerusalem und des ganzen Hauses Israel und der Nahen und der Fernen in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Treulosigkeit, die sie gegen dich begangen haben. Ist klar, die Fernen sind nicht wir, sondern auch die Söhne, die in der Zerstreuung sind. Wer einmal die große Pfingstpredigt des Petrus in den beiden Kapiteln konzentriert liest, wird eine Feststellung machen müssen, dass es uns als Gemeinde des Leibes Christi eine Auswahl aus den Nationen damals noch gar nicht gab. Nein, uns gab es noch nicht. Deshalb kann Pfingst niemals die Geburtsstunde der Gemeinde sein, die da ist sein Leib, weil sie generationenlang und vor allen Zeitäonen in Gott als Geheimnis verborgen war. Verriegelt war, es durfte keiner hineinschauen, was später erst in Gang gesetzt wurde. Ich wünsche und ringe von tiefstem Herzengrund, dass da mal etwas deutlich wird, was denn dann eigentlich geschah und passierte. Das damalige Pfingstfest, das war nur der Anbruch von dem, was noch in einem viel stärkeren Maße geschehen wird. Nämlich, wenn der Messias Israel wieder zu seinem Volk auf dem Ölberg zurückkommen wird. Dort wird angeknüpft, wo zu Pfingsten nach Pfingsten aufgehört wurde. Es war nur ein Schattenriss mit der Darstellung einer Erstlingsgemeinde aus Israel. Ich fasse erst mal kurz zusammen. Das Pfingstfest war ein rein jüdisch-israelitisches Fest. Es wurde jedes Jahr gefeiert und zwar genau 50 Tage nach dem Passa. Nur zu jener Zeit, als Jesus Christus als das wahre Passalamm geschlachtet wurde, da war auch Pfingsten ein außerordentliches Fest. Und genau wie der Tod und die Auferstehung Jesu ein einmaliges, ein heilsgeschichtliches Ereignis war, was sich nicht wiederholen wird, so auch das damalige Pfingsten. An diesem Fest wurden die ersten Brote als Anbruch der kommenden zukünftigen Ernte in den Tempel gebracht. Pfingsten war nicht der Abschluss und die Vollendung, sondern der Beginn, der Anbruch einer weltallumfassenden Erneuerung. Es war nur die Vorerfüllung von den Propheten geweissagten Verheißungen. Es war nur eine Gemeinde von Erstlingen, worauf dann bei der Wiederkunft des Messias der Heilige Geist auf ganz Israel und danach auch über alles Fleisch ausgegossen werden kann. Wird Noch einmal. Zuerst die Erstlinge aus Israel, die Urgemeinde, dann die Erstlinge aus den Nationen und Israel, drittens dann ganz Israel und viertens alles Fleisch. Wir merken schon, wie das sich aufgeteilt hat. Und der Petrus hat auch noch, wer hat gerade erinnert, der hat was ganz Entscheidendes vergessen. Wir haben ja in Joel gelesen, Feuer, die Sonne wird sich verfinden, globale, kosmische Veränderungen werden eintreten. Das lässt doch Petrus einfach weg, weil es damals nicht spruchreif war, für eine spätere Zeit eigentlich in Erfüllung geht. Ja, dass wir uns richtig verstehen, muss immer wieder mal reinfragen. Die 12 Apostel sahen auch nach Pfingsten ihren Auftrag nur an das Volk Israel gerichtet. Kurz bevor unser Herr sich bei der Himmelfahrt von den Jüngern verabschiedete, da war ja die Frage sehr klar. Sie war eindeutig und sie war auch unmissverständlich. Und zwar, sie lautete, also kurz bevor er nach oben ging, Herr, stellst du in dieser Zeit, in der wir leben, dem Volk Israel das Königreich wieder her? Das war ihre Perspektive. Was anderes konnten die gar nicht denken, von wegen einer Gemeinde und Leib Christi, überhaupt nichts, gar nichts. Die hatten nur das verheißene und von unserem Herrn Jesus Christus proklamierte Königreich im Auge. Nichts anderes. Und die Antwort, die kennen wir ja, die unser Herr sagt. Also, ich könnte euch ja Zeit und Stunde sagen. Selbstverständlich hat es der Herr gewusst. Aber euch nützt das überhaupt nichts. Wenn ich euch die Wahrheit sagen wollte, dann müsste ich sagen, 2000 Jahre müsst ihr kommen. Von wem? Ein großes Zeittal, 2000 Jahre. Bis heute warten sie ja noch. Der Messias ist doch noch nicht erschienen auf dem Ölberg. So, und da sagt er, weder Zeiten noch Zeitpunkte ist gar nicht nötig. Das braucht ihr nicht zu wissen. Sondern ihr werdet, was werdet ihr? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, jetzt geht's. Wird's nochmal interessant. Ihr werdet meine Zeugen sein, wo? In Jerusalem, Judäa, Samaria und jetzt sehr klar, bis an die letzte Grenze des Landes. Ja, das steht gar nicht in meiner Bibel. Doch, ich habe eine Bibel, da steht's drin. Die erste Ausgabe von A.E. Knoch, die konkordante Wiedergabe. 1938, geschrieben aus Prignitz, dort steht's drin. Ja, und das ist etwas verwirrend, aber so lassen wir das mal stehen. Historisch, so lassen wir es stehen, wie es historisch abgelaufen ist. Das war das Heilsverständnis. Also, denn ohne das Gesamtvolk Israels nicht umgekehrt ist, bevor es nicht Buße getan hat und gläubig wird, kann es keine Mission an die Völker und Nationen der Erde geben. Geht nicht. Das ist zu fest. Das geht gar nicht. Und liebe Geschwister, weshalb wir eigentlich hier sitzen, Menschen aus der Nation, das muss uns doch mal zum Fragen kommen. Wie ist denn das möglich? Die Nation hat nur Heil und Rettung über den Dienst von Israel. Das war festgelegt. Wissen wir, was da eigentlich passiert ist vor 2000 Jahren? Dass dieser Heilsträger Israel aus dem Rennen genommen wurde. 2000 Jahre in die Gefangenschaft der Nationen ihren Holocaust erlebt hat. Und wir Nationen auf einmal dazwischen geschoben worden sind. Als etwas, was nie in der Bibel vorgekommen ist. Worüber nie geschrieben wurde. Und wo auch unser Herr nichts davon gesagt hat. Ganz vorsichtig führt Gott den Petrus an Cornelius heran. Und wie schwer hat sich Petrus getan? Wie sehr hat er sich gesträubt? Also das ist doch nicht zu fassen. Eigentlich hätten sie den Auftrag zu den Nationen und der Petrus spricht unter keinen Umständen. Das geht überhaupt nicht an. Ich zu dieser Bagage, zu den Nationen zu gehen, fällt mir nicht ein. Und was da alles passiert war und der Heilige Geist dem Petrus das vernünftig gemacht hat. Ja, Er hat sich gesträubt, einen Nichtjuden das Heil und die Rettung zu bringen. Ohne diese Vision hätte Petrus die Wende vor 2000 Jahren, war die Wende weg von Israel hin zu den Nationen. Weg von dem Evangelium der Beschneidung hin zu dem Evangelium der Nichtbeschneidung. Da muss nichts getan werden am Fleisch. Hin zu der totalen und grenzenlosen Gnade durch den Apostel Paulus. Das konnte er nicht verstehen und akzeptieren. Es ging nicht an. Deshalb diese heilspädagogische Maßnahme, die Gott und der Heilige Geist ergriff an Petrus. Mit Petrus hat Gott nicht die Tür zu den Nationen geöffnet. Nur dem Verständnis, dass er das begreift, was jetzt beginnt. Eine ungeheure Tragödie nahm seinen Lauf. Das Volk Israel lehnte den Heiligen Geist ab. Sie lästerten sogar. Ja, und sie verfolgten und sperrten die Jünger ein, steinigten den Stephanus und töteten Jakobus und verfolgten die Gemeinde des Herrn. Das war's. Verstockung und das verheißene Gericht war dann das Ende und im Jahre 70 wurden sie unter die Nationen zerstreut. Und wir fragen, wo ist eigentlich die Urgemeinde, die Erstlingsgemeinde aus Israel geblieben? Wo ist sie geblieben? Ihr merkt schon, mein Leben ist durchsetzt von vielen Fragen, die mir beim Lesen kommen und die ich nicht immer beantwortet bekam, auch nicht in der Verkündigung. Wo ich selber Wochen, Monate, Jahre lang gerungen habe. Und da habe ich manchmal auch anders gedacht, wie alle Brüder. Die Unabhängigkeit, mal selbstständig denken zu lernen, ist wichtig. Und das ist auch eine Fähigkeit, die uns der Heilige Geist zukommen lässt. Wo ist die Urgemeinde geblieben? Wo ist sie geblieben? Sie ist verschmolzen in der Nationengemeinde. Na, das glaubt doch keiner. Ich habe das dann nicht mehr geglaubt. Gott hat sie in ein Reservat genommen und wird sie mit der Endzeitgemeinde aus Israel, meinetwegen den messianisch gläubigen Juden, der Jetztzeit wieder zusammenfügen. Ich wage hier einen ganz mutigen Gedanken, dass wir die messianisch gläubigen Juden in Israel nicht zu Leibesgliedern machen müssen. Das wollen die auch gar nicht sein. Die haben keinen Pulsschlag für das außerirdische Evangelium. Sie erwarten ausnahmslos alle den König und Messias auf dem Ölberg wieder. Zum Gegensatz der Gemeinde, wir verschwinden ja früher durch die Hinaufversammlung der Entrückung. Diese werden für mich zusammengebunden. Wir lesen ja in der Offenbarung von einer Erstlingsschar. Erstlingsschar in der Johannes-Offenbarung. Und wie viel suchen sich in der Johannes-Offenbarung? Irgendwo ein Plätzchen noch zu finden. Nein, steht doch da, am Tage des Herrn. Das ist dieser Tag, von der Joel gesprochen hat. An diesem Tag war Joel im Geiste hineinversetzt. Und weil wir ja solche schwere Egoisten sind, denken wir, müssen auch in der Johannes-Offenbarung überall vorkommen. 144.000, wisst ihr ja. Da haben wir uns schon lange abgesetzt, weil die Jahrzehnte von den Zeugen Jehovas belegt waren. Aber jetzt wollen die woanders hin. Die wollen nicht mehr die 144.000. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, schon längst nicht mehr. Die Zahl wäre voll. Jetzt sind sie auf einmal die unzählbare Schar. Schön. Überall hinein. Schwierig. Eine Schar 144.000 und da steht da, aus allen Stämmen Israels. So wird es ja beschrieben. Natürlich fragen wir auch, wo ist denn die Gemeinde? Fragen wir immer mal durch. Bei diesem ganzen Ablauf, den ich geschildert habe, wo sind denn wir? Wo sind wir? Die Gemeinde. Wo sind denn die geblieben Menschen aus den Nationen, die eine Berufung als Glied an dem Leibe des Christus haben? Ja, nirgends finden wir bei Paulus einen Satz darüber, dass sie vielleicht, gibt es ja auch eine ganze Fraktion, dass sie vielleicht zu den 10 Stämmen Israel, die verloren sind in den Nationen. Was da für Streit und Auseinandersetzung es in meinem Leben gegeben hat. Da könnt ihr euch gar kein Bild machen. Und wie viele es gegeben hat, die sagen ja ganz genau, ganz genau. Wir sind die 10 Stämme. Und du bist einer aus dem Stamm, sagen wir es ganz genau, aus welchem Stamm ich komme. Sagt, interessiert mich nicht so sehr. Meine eigentliche Existenz, wo gehört die hin? Die gehört doch nicht von Abraham in irgendeinen Stamm, sondern in den Gedanken Gottes vor den Äonen. Da gab es Israel noch gar nicht. Da habe ich meine Existenz. Liebe Geschwister, das sind Gedanken, die uns dann eben auch kommen. Aber ich muss an mein Konzept bleiben. Sagt mir Annemarie immer, bleib dabei. Und das hatte ich euch erzählt, wo ich noch unterwegs war in den Gemeinden. Das sagt ein Vorstandsglied vor der Gemeinde, vor der Versammlung. Ich sage, Johannes, ich bitte dich, mach's ganz kurz, ganz kurz. Ich sagte, ich habe heute gar nicht viel aufnotiert. Wenn mir nicht zufällig etwas einfällt, wird's ganz kurz. Da sagte der Bruder zu mir, Johannes, da werde ich dafür beten, dass dir nichts einfällt. Ja, und zum Schluss haben wir uns verabschiedet. Und da sagte der Bruder, also heute ist mir etwas ganz wichtig und deutlich geworden. Ich sage, das ist mir gerade eingefallen. Ja, also, wir waren bei den 144.000 und dann eben auch das, was heute und jetzt läuft, die Gemeinde. Ja, er ist nicht der Apostel der 10 Stämme, der Paulus, sondern der Nation. Mal drüber nachgedacht. Warum hat er diesen Titel bekommen? Apostel der Nationen und Lehrer der Nationen. Das sind doch wir gemeint. Wir haben ja als Gläubige jetzt einen außerordentlichen, ausgesonderten Apostel für ein ganz besonderes Evangelium mit einer ganz bestimmten Bestimmung. Die gab es vorher nicht. Gab es nicht. Ja. Ist Pfingsten auch für uns Glaubende aus den Nationen eine tragfähige Plattform, ein Geschehen, eine Ebene für die Gemeinde, die erst viel später ihren Anfang nahm? Diesen Gedanken schon mal gedacht? Wir waren nicht dabei, als unser Herr am Kreuz war. Erst hinterher. Das muss uns mal klar werden. Dieses Heil und der Geist war ausschließlich dem Volk Israel zugedacht. Oder müssen wir Pfingsten mit all den augenfälligen Begleiterscheinungen heilsgeschichtlich doch woanders hinordnen, einordnen, das heißt dort lassen, wo es eigentlich hingehört, nämlich als eine Vorerfüllung alttestamentlicher Verheißungen an Israel? Manche bekommen bei dieser Frage einen Allergie- und Wutanfall, weil man nicht mehr fähig ist, sich selbst und die Tradition, in der man steht, zu hinterfragen. Wehe, wer an jahrtausendalten Denkstrukturen rüttelt, der wird von einer Welle des Widerstandes begraben. Die Gnade Gottes hat uns, mich, durchgetragen. Durchgetragen, fast eine Generation. Ich lebe noch, liebe Geschwister. Und was an Widerstand ich von Anfang an erlebt habe, gerade mit dieser Botschaft und dieser außerordentlichen Offenbarung, was Gemeinde ist und zu welcher Bestimmung sie von Gott gedacht ist, das habe ich nicht denken wollen und auch nicht denken können. Dass Israel, und zwar das gesamte 12-Stämme-Volk, unter Fluch gestellt wurde, wegen Ablehnung und Lästerung des Heiligen Geistes, dass sie beiseite gestellt und verstockt wurden, ist den meisten Gläubigen von der Geschichte her bekannt und auch einleuchtend. Aber das Verhängnisvolle dabei ist, dass man nicht mitbekommen hat, dass Gott auch das gesamte Heilsangebot mit den dazugehörigen Verheißungen, Verordnungen, Gesetze und Bestimmungen mit zurückgestellt hat. Wenn Gott sein auserwähltes Volk für eine ganz bestimmte Zeit aus dem Rennen genommen hat und dafür die Gemeinde aus den Nationen dazwischen geschoben, eingesetzt hat, müssen wir dann nicht auch auf den gleichen Linien und den Ritualen laufen, den Sabbat halten, uns beschneiden lassen und Feste und Feiertage beobachten? Diese ganzen Fragen, die lösen sich auf einmal, wenn wir wissen, wo das hingehört. Da brauche ich mich nicht rumzustreiten, wo das und das und das. Nein, da weiß ich, meinen Standort einzunehmen. Oder sind die Glieder der Christusgemeinde aus den Nationen an anderen Maßstäben und Richtlinien gebunden und diese vorgegeben? Und tatsächlich hat Gott mit der Verstockung und Zurücksetzung Israels ein ganz neues, ein nie dagewesenes bekannt werden lassen. Es ist eben die Gemeinde eine Auswahl und wiederum sind es nur Erstlinge aus allen Nationen und einer Gnadenauswahl aus Israel. Und diese Gemeinde bildet fortan jene Schar, die Gott vor den Schöpfungen von Raum, Zeit und Materie auserwählt hat und diese als Glieder dem Sohn gegeben wurde, wo er das Haupt ist. Paulus lässt uns in diesen Fragen, wenn ich euch zurückblicken ließ in mein Leben hinein. Ja, Paulus hat diesen Fragen dann mir und er gibt auch euch eine Antwort, nämlich aus ihrem Fall und Fehltritt, aus dem Versagen Israels, ihre Niederlage, dem Verlust, dem Fluch und der Zurückstellung, ihr Weggeschleudertsein, ihre Verblendung, ihre Betäubung, ihre Verstockung und Ablehnung ist uns Nationen die Rettung, das Heil gebracht, ist uns der Heilsweg geöffnet worden. Vorher waren wir als Nationen noch nicht heilsberechtigt. Das hat mich umgehauen, sage ich euch, als ich das begriffen habe. Deshalb haben wir natürlich auch eine Schuld. Wenn Israel nicht gefallen wäre, das säßen wir heute alle nicht hier. Verstehen wir? Aus ihrer Schande und ihrem Fluch ist uns Nationen dieser einmalige, dieser unauswechselbare Heilsweg geworden, nicht Braut oder Weib neben ihm, sondern Leib, ein Teil seiner selbst zu sein. Das hat es nie gegeben. Das hat es nie gegeben. Das ist ein solcher Herrlichkeitseinbruch, wo wir bei Nacht und bei Tag dafür danken können. Als nun der Heilige Geist die Tür zu den Nationen öffnete und erst dann, als Israel von Gott beiseite gestellt wurde, nicht früher, bitte denken wir daran, nicht früher. Natürlich haben wir dann das Heil und die Rettung am Kreuz durch Christus erfahren, aber historisch, als er starb, Paulus sagt dann, da waren wir sogar mit ihm dabei. Das ist doch ein Blick, das hält doch kein Mensch aus. Als nun der Heilige Geist die Tür zu den Nationen öffnete und als dieser Geist nicht nur auf uns, sondern in uns hineinkam, da kam er, liebe Schwester, da kam er ohne Formalitäten. Da musste mit uns nichts gemacht werden, auch nicht am Fleisch. Da ist auch das Wasser bedeutungslos. Also völlig ohne Begleiterscheinung, ohne Vermittlerdienste von Menschen, auch ohne, dass mit unserem Fleisch etwas gemacht werden muss. Allein, wie sind wir denn zum Heil gekommen? Könnt ihr euch noch erinnern? Durch das Hören und das glaubensmäßig Erfassen der Christusbotschaft, das vertrauensvolle Hinwenden zu ihm, da wurden wir zu Kindern und Söhnen gemacht, zu Trägern seines Geistes und zu Gliedern seines Leibes. Liebe Geschwister, wisst ihr, wen ich vor mir habe, wenn ich daran denke, was ihr seid und was die Bedeutung ist, die Gott euch und uns allen zugedacht hat? Da bleibt für einen Moment hier oben der Denkmechanismus aus. Wir schließen den Gedanken erst einmal ab und fassen zusammen. Der Heilige Geist, der bei unserem Gläubigwerden gegeben wurde, ist der gleiche Gottesgeist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde. schwierig. Nur wurde er für diese Gemeinde, welche der Leib des Christus darstellt, mit einer anderen Bestimmung und einer anderen Zielsetzung betraut. Das gehört auch zu dieser großen Weichenstellung. Das Mandat, der von Gott gegebene Auftrag, war ein anderer geworden. Zurück zum Heiligen Geist lesen wir, und wenn er kommen wird, was macht er da? Der Heilige Geist wird er die Welt von der Sünde überführen und von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Und wenn ich jetzt sage, diesen Auftrag führt heute der Heilige Geist nicht aus, da fallen auch manche in Ohnmacht. Nein, die Welt kann doch sündigen, so oft wie sie will. Die kann doch machen, was sie will. Führt denn Gott heute Gericht aus für die, die sündigen? Nein, nein. Aber morgen und übermorgen, das heißt nach der Vollendung und Hinwendung der Leibesgemeinde, wird das in Gang gesetzt. Vielmehr bindet sich der Heilige Geist heute und jetzt. Das, was war und das heute und jetzt, das ist eine solch gewaltige Weichenstellung, liebe Geschwister. Wenn das in unser Herz aufleuchtet, dann wissen wir, wo wir hingehören. Und von Gott auch in der Gnade hingesetzt sind. Dann lesen wir in Epheser 4, der Geist, der Herr hat gegeben. Die einen als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja, also die ganze buntfarbige Schar der Wortverkündigung, die hier stehen, die haben nur einen einzigen Auftrag. Es ist wichtig, dass die Brüder das wissen. Nicht die Welt zu bekehren, nein, 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 sondern da steht da, zu welchem Zweck dient die Wortverkündigung? Zur Vollendung der Heiligen, zur Auferbauung und Zubereitung des Leibes Christi, damit wir alle, du und ich, keiner dahin bleibe, alle hingelangen zu dem von Gott gesteckten Ziel. Darin finden wir die Wirksamkeit und das Betätigungsfeld des Heiligen Geistes für das Heute und Jetzt. Könnten wir dafür beten? Damit die Herrlichkeit des Christus in uns aufleuchte, dass das Innerste in uns geweckt wird und gefüllt wird von einer Dimension und Klarheit, die gibt's nicht auf dieser Welt. Darum ringt ja der Heilige Geist und deshalb ist er gegeben. Die Veränderung in der Heilsgeschichte macht eine Änderung in der Heilsstrategie des Heiligen Geistes notwendig. Sicherlich wäre es für uns eine Wohltat, eine Erquickung gemäß der Pfingstbewegung, dass unsere Kinder und Töchter alle Träume hätten und so weiter. Und auch wer ein Unternehmer hat, dass die ganzen Arbeiter in einem Geiste zusammenständen. Nein, 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 das ist halt heute für uns heute nicht zugesehen, vorgesehen. Deshalb ist auch die Gemeinde des Christusleibes nicht die traditionelle Fortführung von dem, was aufgehört hat, was zurückgestellt wurde, sondern ein ganz neuer Offenbarungsträger mit einer ganz neuen kosmischen, mit einer weltumfassenden Bestimmung. Liebe Geschwister, mein Herz ist so voll, ich weiß gar nicht, mit was ich euch noch füllen könnte. Passa, das Fest des Erstlings. Und dann Pfingstfest, das Fest der Erstlinge. Zwei Brote, Schaustücke. Es war nur eine Teilerfüllung vom Ganzen. Am Ende des Zeitalters wird alles eingebracht. Das ist das sogenannte Laubhüttenfest. Nicht 7 Wochen danach, sondern 7 Monate. Am Ende und Abschluss des Jahres. Es ist das Fest der Einsammlung, der Vollernte. Doch bevor es zu dieser Vollernte kommen kann, werden die 2 Erstlingsbrote dem Herrn gebracht. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Erstling Israel unter den Völkern und die Erstlingsgemeinde aus den Nationen, das ist der Leib des Christus, ihre eigentliche Bestimmung erhalten haben. Ihre arteigene Bestimmung. Ohne die Vollendung dieser beiden Heilsträger geht es in der Weltallmission nicht weiter. Mal abspeichern, damit wir nicht so verkehrte Vorstellungen haben, was Gott eigentlich jetzt beabsichtigt. Alles wartet und muss warten, bis der Vater die beiden Heilsorgane fertig und in den Dienst gestellt hat. Natürlich denken wir an die gewaltige Sehnsucht der ganzen Schöpfung. Alles, was von Gott her eine Existenz bekam, die für uns nicht zählbar und fassbaren Heere der Geistlichkeit in der Himmelswelt, dann der Mensch, das Tier, die Pflanzen. Und damit dürfen wir die anorganische Welt der Atome nicht vergessen. Die sind doch nicht tot in sich selber. Da ist doch alles in Bewegung der Atome. Alles hat beständig eine tiefe Sehnsucht und hat auch eine Hoffnung und Erwartung. Was? Nicht nur wir, sondern auch die anderen draußen? Jawohl, auch wenn sie es nicht zugeben. Die haben alle eine Erwartung, eine tiefe Sehnsucht auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Da haut uns doch um, liebe Geschwister. Wenn wir der Gegenstand sind ihrer Erwartungen und wir ihnen dann dieses Leben zu bezeugen, ein Zeugen weiterzugeben haben, liebe Geschwister, was wird das sein? Von wegen Sofa sitzen und Halleluja rufen. Das ist doch nicht zu fassen, was hier ausgesagt wird. Ja, liebe Geschwister, was ist das doch nicht ein zu fassendes Hoffnungspotenzial? Auf uns ist es gelegt, den jeden einzelnen Glied der Christusgemeinde. Und dann lesen wir dann noch ein paar Verse weiter. Denn wissen wir es wirklich? Wissen wir es wirklich? Oder sind wir die Einzigen hier, die hier zusammenkommen heute Morgen? Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung zusammen seufzt, weil sie in Vergänglichkeit und Sterblichkeit hineingestellt wurde und sie zu einer zukünftigen Geburt entgegenhofft. Aber nicht sie allein ist in diesem Verwesungsprozess hineingestellt worden. Auch wir, die wir als Erstlinge Träger dieses Geistes sind. Liebe Geschwister, ich soll es euch zurufen. Ihr seid die Erstlinge von der großen Erwartung in der ganzen Schöpfung. Wir sind also nicht die Einzigen, sondern die Ersten. Erstlinge. Und wenn Erstlinge, dann gibt es auch Zweitlinge. Dann gibt es Drittlinge, Nachgeborene. Wir sind der Anbruch. Wir sind nur ein Teil des Ganzen. Hören wir noch einmal hinein. Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner Jerusalems und über mein Volk Israel, meinen Geist, den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Ja, ausgießen will ich meinen Geist auf alles Fleisch. Liebe Geschwister, was werden da für gewaltige Veränderungen in der ganzen Schöpfung geschehen? Denken wir nur einmal daran. Ja, da steht da, da wird der Löwe mit dem Lamm auf der Weide sein. Ja, da hatten wir mal eine Bibelstunde. Hier, weiß ich noch. Und unser Pastor hat gesagt, was? Was? Das glaubt ihr, dass zwischen Zwillnitz und Dorf Chemnitz ein Löwe und ein Lamm liegt? Das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Doch, das wird noch viel mehr geben als das. Ja, wenn Israel durch die Ausgießung des Heiligen Geistes neu gemacht sein wird, dann bekommt es eben viel zu tun. Ich habe dich, Jesaja, dich Israel gesetzt, dich, mein Volk, dass du das Licht und Heil und Rettung seist bis an die Enden der Erde. Du wirst hingehen und Nationen zu Jüngern machen, Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl, indem du sie taufst auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Erinnert ihr euch noch? Ich habe euch ein Wort aus Apostelgeschichte gesagt. Ihr sollt meine Zeugen sein zu Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die letzte Grenze des Landes. Und jetzt übersetze ich bis an die Enden der Erde, so wie es in unserer Bibel steht. Können wir das denken? Historisch einmal bis zur letzten Grenze des Landes, aber heilsgeschichtlich bis an die Grenzen der Erde. Dazu ist Israel eigentlich berufen und ausersehen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, wie Wasser. Wasser ist das Bild des Heiligen Geistes. Nicht zu denken. Ja, wie Wasser den Meeresgrund bedecken. Gott macht nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Es geht immer über den Erstling zu den Erstlingen und erst danach zu allen. Ist das so schwer? Ist das so schwer zu begreifen, dass wir dazu gesetzt sind als Erstling für die anderen, die übrigen? Liebe Geschwister, wer diesen Gedanken nicht denken kann, dann weiß ich nicht, was er mit seinen eigenen persönlichen Glauben anfangen soll. Der Erstling, das ist der Christus, das wissen wir. Wir denken an das Passa. Die Erstlinge, das ist die Gemeinde und Israel, mit den unterschiedlichen Aufgaben für die Himmelswelt und der Erde. Und wir denken an Pfingsten, die Darbringung der Erstlingsbrote. Und die alle. Es betrifft alles, was bis dahin nicht vom Geist Gottes neu gemacht worden ist. Das ist also das Laubhüttenfest. ein fester Vollernte und Ertrag all dessen, was als göttlicher Same ausgesät worden ist. Göttlicher Same. Ein Wort, was wir den anderen sagen, auch wenn er das gar nicht mitkriegt. Dieser Same, dieses Wort bleibt energieträchtig und wird ausrichten, wozu es ja gesandt worden ist. Liebe Geschwister, freuen wir uns doch, dass Gott uns aus einer solchen Milliarden zählender Menschenmasse herausgenommen hat und uns zu Erstlingen und Trägern seines Geistes gemacht hat. Nicht, dass wir damit in den Himmel kommen, vergessen wir diese egoistische, selbstsüchtige Einstellung und Gesinnung. Nein, vielmehr, dass wir einmal Darsteller, Heilsvermittler des neuen Lebens aus Gott in all den zukünftigen Äonen sein dürfen. Schließe mit dem Zeugnis aus 1. Korinther 15, so wie es in Adam. Alle sterben. Keiner auskommt. So werden sie in Christus nicht auferstehen. Werden sie sowieso zum Gericht lebendig gemacht. Ins Leben, ins Gottesleben hineingestellt. Werden lebendig gemacht werden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort. Bitte unterstreichen, ein jeder von dieser ganzen Masse, ein jeder in seiner Reihenfolge. Kommt jetzt dran. Ist doch nicht, liebe Geschwister, denken wir doch einmal nach, nicht auszudenken, in dieser Reihenfolge von Milliarden denkender Geschöpfe hat Gott uns herausgenommen. Fritz, Margret, Norbert, erstlich. Doch nicht, dass wir mit den Christen oben ein schönes Zuhause im Himmel feiern, sondern dass er uns dazu fähig macht, dieses Leben, was der Vater und der Sohn besitzt, auch den anderen zu vermitteln, weiterzugeben. Ja, ein jeder in seiner Reihenfolge. Da steht sind aus dem Christus. Danach, Reihenfolge. Danach die des Christus sind und dann der Abschluss. Die Vollernte mit allen. Dann wird Pfingsten nicht nur überall, sondern in allen seinen Geschöpfen sein. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Wir beten. Ja, Vater im Himmel, manchmal können wir es auch in unserem zerbrechlichen Körper nicht aushalten und ertragen, dass so eine gewaltige Fülle von Aussagen und Wahrheiten uns zugedacht ist. Da haben wir manchmal sehr lange zu tun, das nicht nur zu verarbeiten, sondern zu akzeptieren. Und wenn das so ist, dass wir heute Morgen zusammen waren, um einen Blick tun zu können in deine große Heilswerkstatt hinein, wo du den einen nach dem anderen bearbeitest, auf der Scheibe legst und wo du als Meister aller Meister, du Töpfer, aus allem ein Kunstwerk machst, dir zum Wohlgefallen. Dafür danken wir dir, und zwar bei Nacht und bei Tag, in jeder Situation des Alltages, dass das einmal wahr werde, was du durch deinen Heiligen Geist wirken willst. Wir preisen dich und danken dir von Herzen. Amen. Jetzt hören wir noch ein Lied und dann noch einen Segensspruch.